Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Nobelpreis für Medizin ging in diesem Jahr an einen Biochemiker, Robert Edwards. Das ist jener Mann, der vor 32 Jahren dadurch berühmt wurde, dass durch seine Forschungen wesentlich das erste sogenannte Retortenbaby geboren wurde, die kleine Luise. Sie erinnern sich vielleicht daran? Im Juli 1978 erblickte Luise das Licht der Welt, gezeugt durch künstliche Befruchtung in vitro, wie die Mediziner sagen. Edwards Gedanken gingen aber noch weiter. Nicht nur, dass er bis dahin kinderlosen Ehepaaren helfen wollte, sondern gemeinsam mit seiner Frau schrieb er 1970 bereits einen Aufsatz. Darin überlegen die beiden, ob ihre Forschung nicht in ferner Zukunft auch dazu beitragen könnten, dass keine missgebildeten Säuglinge mehr geboren werden. Und später sagte Edwards sogar, es werde irgendwann, Zitat, eine Sünde sein, wenn Eltern ein Kind mit Behinderungen zur Welt bringen. Eine Sünde, wenn Eltern ein Kind mit Behinderungen zur Welt bringen. Hier stehen wir plötzlich vor einem Horrorszenario. Eine Welt ohne behinderte Menschen. Solches Leiden soll keinen Platz mehr haben in unserer Spaßgesellschaft. Als Christen wissen wir aus der Bibel, dass jeder Mensch in jeder Phase seines Lebens eine ganz besondere Würde hat, die ihm keiner nehmen kann, weil sie ihm von Gott gegeben ist. Kein Mensch kann einem diese Würde streitig machen, und deshalb werden wir als Christen gegen solche unerhörten Behauptungen, wie Edwards sie aufgestellt hat, leidenschaftlich protestieren. Und dennoch, manchmal fällt es uns auch als Christen nicht leicht, mit dem Leid umzugehen oder gar das Leid anzunehmen. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass Leiden und Trübsal im Leben eines Christen überhaupt keinen Platz haben dürften, dass man sich gegen Leid auflehnen müsse, dass Gott grundsätzlich nicht wolle, dass Christen leiden. Im sogenannten Wohlstandsevangelium wird diese These vertreten. Oder auch in einem theologischen Konzept, das sich Open Theism, offener Theismus nennt. Leid kann nicht mit Gott in Verbindung gebracht werden. Die Bibel sagt es anders. Petrus zum Beispiel rät in 1. Petrus 4,19 den Christen, dass die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihrem treuen Schöpfer an Befehl und Gutes tun. Also sie leiden nach dem Willen Gottes, sagt Petrus. Das mindert nicht die menschliche Schuld, die darin verstrickt ist, aber sie leiden nach dem Willen Gottes. Schon Josef im Alten Testament hat gelernt, wie Gott das von seinen Brüdern verursachte Leid, das deren Schuld war, aber doch zu den allerbesten Zwecken nutzte. Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Dieses Leid für mich und für sein Volk. Und in unserer Lesung aus dem Römerbrief von Herrn Schubert haben wir eben gehört, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Also auch das Leid. Gott bringt uns da nicht nur irgendwie mit Ach und Krach durch das Leid, sondern er lässt es uns zum Besten dienen. Also, es soll uns zum Guten sein. Dennoch kann Leid, das uns trifft oder andere, zu einer ganz harten Anfechtung für den Glauben werden. Und auch darüber redet die Bibel ganz, ganz offen. Das hat also nicht nur mit moderner oder postmoderner Dekadenz zu tun, wenn wir vor Leid Angst haben oder an manchen Situationen fast irre werden. Dieselbe Not finden wir schon 1000 vor Christus, als von Postmodernen noch keine Rede war, vorzugsweise in den Psalmen. Leid ist schlimm, schlimmer noch, wenn unser Leid auf das übermütige Glück anderer trifft. Am allerschlimmsten, wenn diese Glücklichen sich offen als Gottlose und Ungläubige gebärden, dann haben wir genau die Situation, von der Psalm 73 spricht und mit der Psalm 73 auch kämpft. Warum geht es den Gottlosen so gut? Am letzten Sonntag hatte ich schon erzählt, dass ich vor vielen Monaten den Auftrag bekommen hatte, für einen Vortrag in Hema diesen Psalm zu bearbeiten. Und dann habe ich gemerkt, er passt auch gut in unsere Predigtreihe zur Apostelgeschichte hinein, weil es da auch ganz viel Leid für Gottes Leute gibt, gerade auch für die Missionare. Und weil sich da schon immer wieder die Frage aufdrängt, warum ist das so? Letzten Sonntag haben wir nun mit der Auslegung dieses Psalms begonnen. Wer das nochmal nachhören will, kann das über unsere Homepage tun, beg-hannover.de. Und heute wollen wir diesen Psalm zum Abschluss bringen. Aber nicht, dass Sie ihn dann gewissermaßen abheften können, sondern dass Sie damit leben können in der nächsten Zeit. Dass Sie immer wieder hineinschauen und immer wieder Gottes Stimme darin hören. Also nochmal ganz kurz bringen wir uns in Erinnerung, was ist geschehen. Als dem Beter das Unglück mit voller Wucht trifft, steht er plötzlich vor der doppelten Frage. Und Sie haben die Gliederung, die die letzte Predigt und unsere Predigt heute zusammenbindet, vor sich auf Ihrem Zettel. Sie können das gut mitverfolgen, auch die einzelnen Verse jeweils zuordnen und sich dann Ihre Notizen machen. Also, erstens steht der Beter vor der doppelten Frage. Und die doppelte Frage lautet, warum geht es den Gottlosen so gut und warum geht es mir, dem Gläubigen, so schlecht? Vielleicht, warum habe ich weniger Geld, weniger Freunde, mehr Krankheiten, mehr Sorgen, mehr Nöte, weniger Anerkennung, mehr Leiden? Schon eine von beiden Fragen wäre ja schwierig zu ertragen, aber wir hatten gesehen, in ihrer Kombination sind sie fast unerträglich. Und so fragt er dann ja auch in Vers 13, hier in Psalm 73, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ist das denn alles auswirkungslos, dass ich mich an Gott halte, dass ich gläubig bin, dass ich bete? Was bringt's, wenn es den Gottlosen so gut geht? Welchen Unterschied macht es aus? Hiob, wir wissen das, hatte die Frage ganz, ganz ähnlich gestellt. Hiob. Und diese Worte sind hier von Asaf, einem Leviten aus dem Umfeld von David. Er leidet, weil er Gottes Gerechtigkeit nicht mehr erkennen kann, in diesem krassen Gegensatz zwischen seinem Leid und dem Wohlergehen der Gottlosen. Und er leidet wahrscheinlich zusätzlich an einer persönlichen Not, die hier nicht näher benannt ist, in die wir unsere eigene persönliche Not eintragen können. Umso besser. Und man hört hier an diesen Formulierungen in Psalm 73, wie sehr diese doppelte Frage wehtut. Das ist nicht einfach mal am grünen Tisch gefragt, das ist unter Schmerzen gefragt. Vers 4, ne? Für Sie, für die Gottlosen, gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist Ihr Leib. Ich zitiere das nach Luther 84, dieser Übersetzung. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Wohlstand kennzeichnet sie. Stolz und Selbstgerechtigkeit, darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen gefällt. Dann diese ganze Anmaßung, die darin mitklingt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie sagen, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Das soll gelten. Das soll die Wahrheit sein. Und darum fällt ihnen der Pöbel zu. Sie haben auch noch Erfolg damit, heißt das. Vers 10. Der Pöbel fällt ihnen zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Das funktioniert offensichtlich. Und sie lästern sogar Gott. Vers 11. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Von dem lassen wir uns doch schon gar nicht stören. Und dann kommt die Zusammenfassung in Vers 12. Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Das ist das Ergebnis. Das ist die Bilanz. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Das Gesetz von Saat und Ernte scheint von hinten und von vorn nicht mehr zu stimmen. Sie säen Böses und ernten Gutes. Wie passt das zusammen? Der Zusammenhang von Tun und Ergehen, von Handeln und Konsequenzen scheint völlig zerbrochen zu sein. Sie lästern Gott und kommen gut zurecht damit. Es klappt. Und so kann aus der doppelten Frage, hatten wir gesehen, schnell eine doppelte Klage erwachsen. Die doppelte Klage, das ist der zweite Punkt. Vermessene Anklage und verzweifelte Klage. Diese Verse sind ja wie eine Mixtur aus Entsetzen, aus Zorn, auch aus Neid auf die Gottlosen. Ja, auch Neid. Und letzten Sonntag hatten wir gesehen, wie im Schlepptau dieses Zürnens und im Schlepptau dieses Neidens dann plötzlich auch ein Gedanke denkbar wird und sagbar wird, den Asaf sich vorher nie hätte vorstellen können. Vers 15. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie. Er tut das hier nicht. Aber er spielt mit dem Gedanken. Er hält diesen Gedanken plötzlich für möglich. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie. Natürlich bleibt das im Konjunktiv, denn ich weiß, dann hätte ich mich aus der Familie deiner Kinder verabschiedet. Aber dass überhaupt der Gedanke aufkommen kann, im Schlepptau von Neid und Zorn und endlosen Fragen. Und diesen Ton, den kennen wir genauso von Hiob, das heißt, selbst erfahrene Gläubige können auf diese schiefe, abgründige Bahn geraten, den Heiligen anzuklagen. Selbst erfahrene, bewährte Gläubige können auf diese schiefe Bahn geraten. Deswegen möge der Herr uns davor bewahren. Und Gottes Wort macht deutlich, das ist Schuld, das ist vermessen, Gott anzuklagen. Das dürfen wir nicht. Da müssen wir Buße drüber tun, wenn wir es gemacht haben. Gott sagt das dem Hiob ganz deutlich. Hiob, so geht es nicht. Ab Kapitel 38 können Sie das im Hiob-Buch nachlesen. Was die Bibel dagegen erlaubt, ist statt der vermessenen Anklage die verzweifelte Klage. Das erlaubt die Bibel. Und das sehen wir auch hier, die verzweifelte Klage eines wundgeriebenen Herzens. Ja, in Vers 2, ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, ich hätte es fast nicht mehr ausgehalten. Oder Vers 16, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, ich habe es nicht ausgehalten. Oder Vers 21, als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren. Das ist nicht einfach nur eine abstrakte Diskussion am grünen Tisch, die hier geführt wird. Das geht tief rein. Das tut weh. Es geht mir an die Nieren, sagen wir. Es treibt mich um, es kostet mich den Schlaf. Es macht mich kaputt. Die verzweifelte Klage eines wundgeriebenen Herzens. Und hier und an vielen anderen Stellen macht die Bibel deutlich, Gott lässt das zu. Gott kritisiert das nicht. Gott weist das auch nicht zurück. Die Bibel sagt sogar, dass Gott unsere Tränen zählt. An mehreren Stellen, zum Beispiel 2. Könige 20, Vers 5, da sagt Gott zu Hiskia durch Jesaja, so spricht der Herr, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Oder Psalm 56, Vers 9, wo David Gott bittet, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Du zählst meine Tränen. Sie werden nicht einfach ins Leere geweint. Sie versickern nicht einfach irgendwo ungehört. Und Sie kennen ja auch diesen wunderbaren Ausblick in Offenbarung 21. Gott wird abwischen alle Tränen von Ihren Augen. Wir dürfen klagen. Es gibt ein Lied von Manfred Siebald, das ganz gut ausdrückt. Er sagt, ich schütte mein Herz vor dir aus. Ich lasse die Klagen darüber hinaus, dass wir noch so vieles von dir nicht verstehen, wie schwer manche Wege sind, die wir hier gehen. Und wenn es das Herz auch kaum glaubt, du hast uns das Klagen erlaubt. Herr, meiner Klage werd ich nicht Herr, sei du der Herr meiner Klage. Erbarme dich darüber, tröste mich und nimm du das auf. Das ist die verzweifelte Klage. Also Gott erlaubt nicht nur die Klage, er zählt unsere Tränen, er sieht deine Situation. Sie ist ihm absolut offen und in keiner Weise verborgen. Aber dann richtet der Herr unseren Blick auch nach vorn. Und deswegen finden wir hier im Psalm 73 nach der doppelten Frage und der doppelten Klage dann drittens auch die doppelte Aufgabe. Das ist Punkt 3, die doppelte Aufgabe. Und diese doppelte Aufgabe ist nicht als Aufforderung formuliert, sondern sie zeigt sich am Vorbild des Asaf. Fast 15 Verse lang hat sich der Beter durch das Problem hindurchgequält. Fast 15 Verse lang hat er die Gedanken hin und her geschoben, hat gegrübelt, spekuliert, um festzustellen, dass er auf diesem Weg kein Zentimeter weiterkommt. Es hat überhaupt nichts gebracht. Überhaupt nicht. Er sagt in Vers 16, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer. Es ging einfach nicht. Ich habe es nicht gepackt. Bis, geht es dann weiter in Vers 17, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Da ändert sich's. Verstehen Sie, das ist die entscheidende Schlüsselstelle. Das ist der Wendepunkt dieses Psalms. Die Drehscheibe, wenn Sie so wollen. Bis dahin endloses Fragen, endloses Grübeln, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Das ist der Tempel, der hier zunächst gemeint ist, und der Tempel ist ein Bild für die Nähe Gottes. Darum geht's. Ein Bild für die persönliche Nähe Gottes. Das heißt, der Psalmbeter sagt, bis dahin hatte ich auf eigene Faust versucht, mit meinem Problem fertig zu werden. Bis dahin. mit meinem eigenen Verstand versucht, den Konflikt vollständig zu lösen. Bis dahin. Die Zweifel irgendwie gedanklich in den Griff zu bekommen. Bis dahin. Wie viele Versuche hat es im Laufe der Theologiegeschichte gegeben, die Theodizee-Frage zu lösen? Die Frage, warum ein liebender Gott Leid zulässt. Wie viel vergebliche Versuche. Und sie haben es alle nicht rausgekriegt. Sie sind alle gescheitert mit ihren philosophischen Systemen und ihren verstandesmäßigen Bemühungen. Sie haben es nicht gepackt. Und das ist die Botschaft von Vers 17. Sie sagt so, solange du bei dir selbst stehen bleibst, wirst du nicht klarkommen, wirst du dich immer gedanklich im Kreise drehen. Du musst ins Heiligtum gehen. Du musst zu Gott selbst gehen. Erst dort findest du Frieden. Das ist die Lösung. Du brauchst die richtige Bezugsperson. Das ist der erste Teil der Aufgabe, Teil A. Die doppelte Aufgabe. Du brauchst die richtige Bezugsperson. Darauf kommt es an. Darauf allein. Das Entscheidende am Heiligtum ist ja nicht der besondere Ort. Das Entscheidende am Heiligtum ist ja nicht die feierliche Stimmung, sondern das Entscheidende am Heiligtum ist die Person, die der Beter dort trifft. Gott selbst. Natürlich wusste Asaf wie wir, dass Gott nicht an einen Raum gebunden ist, dass ich Gott in jeder Situation und an jeder Stelle anrufen darf, weil er überall ist. Wie hat David gebetet, Herr, dieser Tempel kann dich nicht fassen. Kein Haus der Welt kann dich, den allmächtigen Gott, fassen. Du bist der Größte. Und deswegen können wir dich überall anrufen. Aber der Tempel ist wie ein Symbol für die Nähe Gottes. Und mancher findet ja auch in einer Kirche oder hier in unserem Gottesdienstraum auch besondere Ruhe. Aber nicht, weil das ein besonderer heiliger Raum wäre. Es ist einfach eine äußere Hilfe. Es geht aber vor allem um die persönliche Nähe Gottes, darum allein. Du musst zu Gott selbst gehen. Du brauchst die richtige Bezugsperson. Und darum spricht Asaf immer wieder von dem Du. Haben Sie das hier schon entdeckt? In Vers 23 am Anfang. Dennoch bleibe ich stets an dir, die richtige Bezugsperson. Ich klammere mich an dich. Ich bleibe, weil du mich festhältst. Dennoch bleibe ich stets an dir. Oder Vers 25, da steht's genauso. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Das ist die Luther-Übersetzung. Hauptsache, ich bin bei dir, egal wo. Im Himmel, auf Erden, Hauptsache bei dir. Hauptsache bei dir. Und Schlachter übersetzt das ganz ähnlich. Er sagt, wen habe ich im Himmel anderes als dich und wer steht mir auf der Erde bei? Du. Natürlich bin ich dankbar für alle Menschen, die Gott mir zur Seite stellt. Für meine Familie, für meine Gemeinde, für meine Freunde. Sie sind auch alle ein Gruß Gottes, eine Hilfe Gottes. Aber die letzte Hilfe kommt allein von der wahren, von der richtigen Bezugsperson. Das ist unser Herr selbst. Und der sich für uns nochmal viel näher und greifbarer gemacht hat durch seinen lieben Sohn Jesus Christus. Du brauchst die richtige Bezugsperson. Und in Vers 28 sagt er es dann nochmal. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Ich brauche die richtige Bezugsperson. Das ist das Entscheidende, um mit dem Leid fertig zu werden. Und wissen Sie, wir brauchen Gott nicht in erster Linie, damit er uns etwas erklärt. Gott erklärt uns viel in der Bibel. Aber wir brauchen gerade im Leid Gott in erster Linie einfach, dass er bei uns ist. Und wir bei ihm sein dürfen. Das ist das Entscheidende. Ole Hallesby, der berühmte schwedische Theologe, hat mal erzählt, wie er sich in sein Arbeitszimmer mal zurückgezogen hat. Und irgendwann merkt er dann, dass dass sein kleines Kind unter seinem Schreibtisch spielt. Hat er es gar nicht mitgekriegt. Und er guckt dahin und sagt, Mensch, was machst du denn hier? Und das Kind schaut ihn groß an und sagt, ich will doch nur bei dir sein. Ich will einfach nur bei dir sein. Und natürlich hat er den weiterspielen lassen, ist doch klar. Das Leid halten wir nicht dadurch besser aus, dass wir Gott vollständig verstehen, sondern dadurch, dass wir zu ihm flüchten. Dass wir gewissermaßen unter seinem Schreibtisch Zuflucht nehmen. Dass wir einfach bei ihm sind, dass wir zu ihm beten. Dass wir uns in seinem Wort vertiefen. Und dass wir uns immer wieder mit unserer ganzen Not ihm in die Arme werfen. Das ist das Entscheidende. Du brauchst die richtige Bezugsperson. Und wenn wir so bei Gott sind, dann ändert er auch unsere Sichtweise und unsere Empfindung. Das ist dann die Folge. Und dann können wir auch die andere Aufgabe bewältigen. Wenn wir die richtige Bezugsperson haben, dann bekommen wir auch die richtige Blickrichtung. Das ist Teil B der Aufgabe. Wir brauchen nicht nur die richtige Bezugsperson, sondern wir brauchen auch die richtige Blickrichtung. Was nämlich entdeckt Asaf, als er mit seiner Not endlich zu Gott kommt? Und das sehen Sie hier ab Vers 17. Was entdeckt er? Bis ich ging in das Heiligtum und merkte, auf ihr nämlich der gottlosen Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Du wirst sie nicht schonen im Gericht, heißt das. Und dann nochmal in Vers 27, denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Das heißt, sie verfallen deinem Gericht. Das ist die Blickrichtung. Das ist die Weitwinkelperspektive. Es kommt, wenn ich das mit einem Vergleich aus dem Sport sagen darf, es kommt nicht darauf an, wer auf den ersten Metern die Nase vorn hat, sondern wer auf der Ziellinie der Erste ist. Es kommt nicht darauf an, wer beim Fußballspiel nach 20 Minuten das Führungstor schießt, sondern wer nach 90 Minuten gewonnen hat. Darauf kommt es an. Und das wird dem Asaf jetzt so groß, das wird ihm so deutlich. Und übrigens schlägt Psalm 37 genau in die gleiche Kerbe. Der Psalm warnt in Vers 1, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, sei nicht neidisch, auch wenn es ihnen gut geht. Und dann in Vers 17 ist Psalm 37 dadurch da angekommen, dass er sagt, der gottlosen Arm wird zerbrechen. Und in Vers 38 schließlich, die Übeltäter werden miteinander vertilgt. Das ist die Weitwinkelperspektive. Wir brauchen die richtige Blickrichtung. Und diesen Weitblick bekommt der Beter erst, als er ins Heiligtum geht, nicht vorher. Den bekommt er erst in Gottes Nähe. Das heißt, du wirst diese Spannung ganz anders aushalten können, wenn du auf das Ende siehst. Und dir das immer wieder klar machst. Das ist die praktische Konsequenz für uns. Sie lautet, sieh auf das Ende. Auf das Ende. Wenn du die scheinbare Ungerechtigkeit nicht mehr aushältst, sieh auf das Ende. Wenn dir die Selbstherrlichkeit der Gottlosen wie Hohn in den Ohren gellt, sieh auf das Ende. Nur darum etwa konnte Mose den Druck aushalten. Wissen Sie, als er das Leid der Wüste gegen das Luxusleben am ägyptischen Hof eintauschte. Er kannte das Risiko. Er wusste genau, das wird ein schwerer Weg, ein leidensreicher Weg, der Weg in die Wüste. Und trotzdem ist er ihn gegangen. Und der Hebräerbrief sagt auch warum. Er sagt, er hielt die Schmach Christi, Hebräer 11, Vers 26. Mose hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Warum? Denn er sah auf die Belohnung. Das heißt, er sah auf das Ende. Und deswegen hat er das Leid auf sich genommen für das Volk Gottes. Und deswegen hat er teilgehabt am Leiden des Messias schon vorab. Und wir fragen Mose, woher hattest du die Kraft, freiwillig die Schätze Ägyptens loszulassen und stattdessen das Leiden für Christus einzutauschen? Wie konntest du dazu bereit werden? Die Schätze Ägyptens waren keine Kleinigkeit. Denken Sie an das Grab Tutanchamuns. Mose, wer hat dir die Kraft gegeben, im Gehorsam zu Gott und im Leiden den größeren Reichtum zu sehen? Und die Antwort ist die gleiche wie hier im Psalm 73. Er sah auf das Ende. Und er wusste, es kommt darauf an, Psalm 73, Vers 24, dass du mich am Ende in Ehren annimmst. Darauf kommt es an. Nicht sonst. Und in Hebräer 11, Vers 26 steht dafür dieser Satz, er sah auf die Belohnung von Gott. Er hatte das begriffen. Er hatte das begriffen, der Genuss der Sünde, der kann eine Zeit lang froh machen. Das Wohlleben, der Reichtum, dieses sich nicht an irgendwelche Gebote halten müssen, das kann eine Zeit lang ganz bequem und spannend sein, eine Zeit lang. Aber der Genuss, bei Christus zu sein und mit ihm zu leben, den schenkt er mir für die Ewigkeit. Und bei dieser Alternative fiel Mose die Wahl nicht schwer. Bei dieser Alternative zwischen Tag und Nacht, zwischen Himmel und Hölle, zwischen gerettet und verloren. Was ist schon allerweltliche Reichtum? Ihr Lieben, was ist aller Erfolg? Was ist alle Anerkennung, die Menschen uns bieten können? Was ist das schon? Nichts ist es. Loben und gelobt werden, was bringt's am Ende? Wissen Sie, es ist seltsam mit den Schätzen Ägyptens. Sie sind so vergänglich. Sie sind so vergänglich und sie können unser krankes Herz nicht heil machen. Das können sie nicht. Mose wusste, das kann nur der Herr. Und solange ich bei dem bin, kann mir nichts passieren. Wir brauchen die richtige Bezugsperson und dann bekommen wir auch die richtige Blickrichtung. Der unsichtbare Gott und der unsichtbare Himmel waren für Mose realer und beeindruckender als die ganze Macht des Pharaos, als seine ganze Entourage, als sein ganzes Gold. Und genauso ging es ca. 1400 Jahre später dem Paulus, als er schrieb in Römer 8,18, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, die wir jetzt noch nicht sehen, aber die an uns offenbart werden wird. Das kommt. Und Luther hat das so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, das ist nämlich des Glaubens Eigenschaft. Sehen, was keiner sieht. Und nicht gebannt auf das sehen, was jeder sieht. Das kann nur der Glaube, dem der Herr das schenkt. Sehen, was keiner sieht. Das Ende, die Zukunft, den Reichtum Gottes und seine Nähe. Und schauen Sie, das ist die praktische Anweisung, die Psalm 73 uns zuruft. Lass dich nicht bannen. Lass dich nicht lähmen von all dem, was im Moment um dich herum passiert. Lass dich davon nicht so beeindrucken. Lass dich davon nicht knechten und knäbeln und lähmen. Das ist alles nicht so stark. Es ist alles nicht so mächtig, wie es dir jetzt erscheinen mag. Ist es nicht. Und die Alten haben einen wunderbaren lateinischen Satz dafür geprägt. Sie haben gesagt, Nubiculum est transibit. Es ist nur ein Wölkchen. Es wird vorübergehen. Es wird vorübergehen. Nubiculum est transibit. Halt dich an die richtige Bezugsperson, lass dir von der immer wieder den richtigen Blickwinkel schenken und lass dich nicht von den Umständen und von den Menschen um dich herum so stark beeinflussen. Als Asaf sich darauf einlässt, wissen Sie, was ihm da klar wird? Da wird ihm klar, wie irrational vorher sein Neid auf die Gottlosen war, wie verstiegen, wie kurzsichtig. Er gibt das auch zu, in Vers 21 sagt er, als es mir wehtat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, das Wohlergehen der Gottlosen, wie war ich da? Da war ich, Vers 22, ein Narr. Ich wusste nichts, ich war wie ein Tier. Auf Deutsch gesagt, ich war blöd. Ich war dumm, ich war kurzsichtig. Als ich mich auch nur eine Sekunde lang davon locken ließ und davon einschüchtern ließ und davon beeindrucken ließ. Was für ein Narr bin ich gewesen. Es ist Dummheit. Es ist Dummheit, den Gottlosen um sein Glück zu beneiden, ihr Lieben. Schön und gut, könnte einer einwenden, aber riecht das nicht doch ein bisschen nach Vertröstung auf das Jenseits, was wir jetzt gesagt haben mit dem Ende und der Zukunft? Hoffnung auf Zukunft, reicht das wirklich aus, um unter dem Druck der Gegenwart nicht zu zerbrechen? Ist das genug? Kann das tragen? Unser Psalm bleibt die Antwort darauf nicht schuldig. Denn nach der doppelten Frage und der doppelten Klage und der doppelten Aufgabe schließt er mit einer doppelten Zusage. Das ist der vierte und letzte Punkt, den wir uns jetzt noch kurz anschauen wollen, die doppelte Zusage. Und Teil A der Zusage lautet, du hältst mich heute. Du hältst mich heute, das ist Teil A dieser Zusage. Das stimmt ja gar nicht, dass Psalm 73 nur in die Zukunft blickt. Ist doch nicht so. Oder gar darauf vertröstet. Was steht denn hier in Vers 26? Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil, also mein Erbteil. Alle Zeit, nicht erst in der Zukunft. Du hältst mich heute. Das gilt schon jetzt. Schauen Sie, das steht doch auch in Vers 23. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Jetzt heißt das. Du hältst mich doch. Und ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet rechte Hand? Das ist natürlich symbolisch auch gemeint. Und die Ausleger tun sich schwer, das zu erklären mit der rechten Hand. Das kann heißen, die rechte Hand, die meisten sind ja Rechtshänder, steht für das Aktive, für das Handeln des Menschen, auch für seine Arbeit. Und dann würde das bedeuten, du beschützt mich in meinen täglichen Aufgaben, mitten im Alltag, wenn ich handeln muss, wenn ich arbeiten muss, wenn ich entscheiden muss, wenn ich aktiv sein muss. Du bist da, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du bist nicht nur der Gott für den Sonntag, sondern du bist der Gott für jeden Tag und auch für den Alltag. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, mit der ich schreibe und hämmere und Tischdecke und Handschläge vornehme, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und rechts ist ja auch die Ehrenseite des Menschen. Deswegen lässt ein höflicher Ehemann ja die Frau, seine Frau auch rechts gehen und geht links. Hoffe, wir praktizieren das noch. Und rechte Seite, Ehrenseite, das heißt auch, du schützt meine Ehre. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du schützt meine Ehre auch dort, wo sie von anderen angegriffen wird. Du bist bei mir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und du beschützt mich nicht nur, sondern du führst mich auch. Und zwar, du führst mich nach deinem genialen Generalstabsplan. Du führst mich auch, das steht hier auch. Nämlich in Vers 24, da sagt der Psalmbeter, du leitest mich nach deinem Rat. Du hältst mich heute, du leitest mich nach deinem Rat. Und wissen Sie, was das heißt? Das heißt, auch das Leid, das Gott schon jetzt zulässt, ist ein Teil seines Generalstabsplans mit meinem Leben. Auch das Leid. Du leitest mich nach deinem Rat. Das ist jetzt. Ich bin keinem blinden Zufall ausgeliefert. Ich bin nicht den politischen Machthabern ausgeliefert. Ich bin auch nicht meinen eigenen Seltsamkeiten ausgeliefert, die jedem von uns anhängen. Sondern du leitest mich nach deinem Rat. Und auch hinter all dem Leid, Herr, das ich momentan nicht verstehe, steht deine gute Absicht mit mir. Du leitest mich nach deinem Rat. Wissen Sie, diese Gewissheit hat auch John Bunyan im 17. Jahrhundert durch unendlich viel Leiden hindurchgetragen. Dieser puritanische Prediger, der die Pilgerreise geschrieben hat. Und das wissen nur wenige, der hat unendlich viel Schweres durchmachen müssen. 12 Jahre war er im Gefängnis, von 1660 bis 1672. Warum? Weil er sich weigerte, vom Evangelium zu schweigen. Er wäre leicht wieder rausgekommen, aber er weigerte sich, weil er sich seinem Herrn verpflichtet wusste. 12 Jahre Gefängnis. Er war von Haus aus Metallarbeiter gewesen, Kesselflicker, sagte man damals. Und nach seiner Bekehrung wurde er einer der einflussreichsten Prediger Englands. Und dann haben sie ihn inhaftiert, weil sie der freien Verkündigung des Evangeliums im Namen der Staatskirche entgegengetreten sind. Und er wurde getrennt von seiner geliebten Frau und von 4 Kindern. Eine schlimme Situation. Und seine Älteste, die Mary, die war blind geboren. Die brauchte besonders seine Hilfe. An der hing er auch irgendwie besonders. Und die war gerade mal 10 Jahre alt, als sie den Vater ins Gefängnis steckten. Eine furchtbare Situation. Bunyan hat unter der Trennung schrecklich gelitten. Er hat einmal geschrieben, die Trennung von meiner Frau und den armen Kindern war für mich oft so, als risse man mir das Fleisch von den Knochen. Nicht nur, weil ich dieses große Geschenk so sehr liebe, sondern auch, weil ich oft daran denken muss, wie sehr meine arme Familie unter den Nöten und dem Elend und den Sorgen leiden muss, wenn wir getrennt sind. Besonders aber dachte ich an mein armes blindes Kind, an die Mary, die mir mehr als die anderen noch auf der Seele lag. Oh, wenn ich an das ganze Elend denke, das meinem blinden Kind zustoßen kann, dann zerreißt es mir das Herz. So schreibt er im Gefängnis. Und dennoch wird Bunyan immer wieder gewiss, dass auch dieses Leid zu Gottes liebevoller Führung gehört. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben, das heißt Ratschläge für Leidende. Und in diesen Ratschlägen für Leidenden, da schreibt Bunyan, wenn der Wind anfängt zu wehen, dann merken wir, dass wir sinken. Doch sollte uns nicht auch das zum Guten dienen? Ohne das Wirken der Hand Gottes in unserem Leben können wir nicht leben. Wir würden mit Sünde überwuchert sein, wenn wir nicht durch manche Winter gehen müssten. Man sagt, dass in manchen Ländern Bäume wachsen, die keine Frucht tragen, weil es dort keinen Winter gibt. Also er will damit sagen, wir brauchen den Winter, um fruchtbar zu sein. Wir brauchen das Leid. Manchmal. Wir brauchen Gottes ordnende Hand in unserem Leben. Du hältst mich heute. So bezeugt es auch Psalm 73. Mitten aus dem Leid heraus. Du leitest mich alle Zeit nach deinem Rat. Du hältst mich alle Zeit bei meiner rechten Hand. Das ist die erste große Zusage, die uns in diesem Psalm geschenkt wird. Und dann am Ende noch Teil B dieser doppelten Zusage. Du hältst mich heute, Teil A und Teil B. Du holst mich heim. Das alle Zeit von Vers 26, das endet eben nicht an der Todesgrenze. Du holst mich heim. Und deswegen formuliert Vers 24 die Hoffnung der Auferstehung. Schauen Sie da noch einmal hin. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Ich darf heimkommen. In Vers 17 ist vom Ende der Gottlosen die Rede. Und in Vers 24 ist vom Ende des Gläubigen die Rede. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an, du holst mich heim. Das ist der wichtigste und der größte Trost. Und es ist so deutlich, auch im Alten Testament gibt es immer wieder schon, das wird von vielen bibelkritischen Theologen geleugnet, aber es gibt auch im Alten Testament immer wieder schon diesen deutlichen Hinweis auf die Auferstehung und dass der Herr stärker ist als der Tod. Und dass es für diejenigen, die an ihn glauben, ein ewiges Leben geben wird. Sie können diese Stellen zu Hause vielleicht einmal nachschlagen. Psalm 16, Vers 10, Psalm 17, Vers 15. Oder auch Psalm 49, Vers 16, wo es heißt, Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Oder Daniel 12, Vers 2. Oder Jesaja 25, Vers 8. Und Jesaja 26, Vers 19. Und natürlich Hiob 19, Abvers 25. Da wird immer wieder diese große Hoffnung der Auferstehung deutlich. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die einzelnen Stellen uns anzugucken. Aber wir haben diesen Vers 24 in Psalm 73. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und das heißt, trotz unserer Vergänglichkeit sind wir unendlich geborgen. Trotz des Leides, das uns immer wieder daran erinnert, wie nah wir manchmal dem Tod sind, dürfen wir wissen, du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Entscheidend ist, dass ich bei dir bin. Entscheidend ist, dass Jesus mein Retter und mein Herr ist. Entscheidend ist, dass ich Gottes Kind geworden bin. Durch den Sohn, den er gesandt hat in diese Welt, der gestorben ist für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha und der unsere Zuflucht ist. Und wer sich so zu ihm hin rettet, wer sich vor ihm beugt, wer um die Vergebung Jesu bittet und bettelt. Und wer sich seiner Herrschaft vorbehaltslos anvertraut, der ist Gottes Kind. Und der ist trotz aller Vergänglichkeit, die uns noch anhaftet, und trotz aller Angst, die uns das Leid auch noch macht, na klar macht uns das Leid Angst, doch ganz geborgen bei ihm und nimmst mich am Ende in Ehren an. Ihr Lieben, wenn wir das wissen und wenn wir das im Blick behalten, dann können wir hier eine Menge ertragen. Dann können wir hier auch eine Menge Ungerechtigkeit ertragen. Dann können wir hier eine Menge Gemeinheit ertragen. Dann können wir hier eine Menge von diesem Kontrast ertragen, an dem Psalm 73 in den ersten Versen leidet. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und manchmal geht es uns wie diesem älteren Missionars-Ehepaar. Die hatten viele Jahre in Afrika einen treuen Dienst getan. Und als sie dann nach Hause kam, war auf dem Schiff, mit dem sie fuhren, zufällig auch der amerikanische Präsident Roosevelt. Der kam gerade von einem mehrwöchigen Jagdaufenthalt zurück. Und als das Schiff im New Yorker Hafen ankam, wurde Roosevelt von einer Menge jubelnder Menschen und vielen Reportern und mit großem Hallo in der Heimat begrüßt. Nicht ein einziger hieß die Missionare in New York zu Hause willkommen. Und dann fuhren sie mit dem Hotel zum Taxi. Und der Mann sagte mit trauriger Stimme zu seiner Frau, das ist doch ungerecht. 40 Jahre unseres Lebens. 40 Jahre unseres Lebens haben wir hingegeben, um in Afrika Menschen zu Jesus Christus zu rufen. So sitzen die beiden da im Taxi und fahren ins Hotel und überlegen, was ist los. Und keiner schert sich um unsere Heimkehr. Und dieser Präsident dagegen? Der war gerade mal für ein paar Wochen in Afrika, der hat ein paar Tiere dort totgeschossen und er wird mit großem Trara willkommen geheißen. Alle Welt belohnt ihn mit großem Empfang. Und abends haben sie dann ihre Andacht gehalten und gebetet. Und da war es so, als ob der Herr selbst sie trösten würde und ihnen in Erinnerung rufen würde, wisst ihr, warum ihr noch nicht mit einem großen Bahnhof zu eurer Heimkehr belohnt worden seid, meine Kinder. Es liegt schlichtweg daran, dass ihr noch nicht zu Hause seid. Ihr seid noch nicht nach Hause gekommen. Das steht euch erst noch bevor. Aber der Tag wird kommen. Und wenn der Tag kommen wird, dann gilt und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und dann werdet ihr merken, der Herr hat nichts vergessen von eurer Treue. Er hat nichts vergessen von euren Tränen. Er hat nichts vergessen von eurer Liebe, die ihr ihm geschenkt habt und mit der ihr darum unter den Menschen missioniert habt. Ihr werdet nach Hause kommen und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Dann wird es so sein. Was für eine mächtige doppelte Zusage. Du hältst mich heute. Du hältst mich heute. Und du holst mich heim. Und darum mündet der Psalm dann am Ende in Freude und Verkündigung. Schauen Sie, das ist der Schlusspunkt in Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Und diese Freude dringt dann immer hinein in die Verkündigung. Aus Freude wird Verkündigung, weil ich das weitergeben muss. Und ihr müsst wissen, wer dieser Gott ist und ihr müsst ihn kennen. Und ihr müsst mit eurem ganzen Leid zu ihm kommen. Und dann werdet ihr diese unendliche Geborgenheit von ihm geschenkt bekommen, die durchträgt heute und morgen. Dieser Psalm mündet in einen Freudenschrei und er setzt sich fort in der Verkündigung der Größe und Treue unseres Gottes. Und wissen Sie, das ist so wunderbar, am Ende steht nicht die Lähmung, am Ende steht die Freiheit. Am Ende dieses Psalmes haben wir nicht einen Psalmisten mit erstickter Stimme, sondern mit jubelnder Stimme. Und das ist genau das, was der Herr dir schenken will. Er will dir einen Jubel auf die Zunge legen. Er will dir eine Freude ins Herz geben. Er will dich so beschenken, dass es dich drängt, das dann weiterzugeben, das zu verkündigen, weil er so groß ist und so treu. Ich komme zum Schluss. Was für ein Seelsorger ist doch dieser Psalm 73. Behutsam und zupackend, beides zugleich. Und diese beiden Predigten, die sollten als eine Hinführung zu dieser Schatzkammer des 73. Psalmes dienen. Und ich möchte uns viel Mut machen, mit diesem Psalm zu leben. Und wenn die Fragen nach uns greifen und wenn die Not uns packt, dass wir dann hier hinkommen, zu diesem Ort, Psalm 73, und sehen, ja, Gott gibt uns nicht eine umfassende Erklärung des Leidens, nicht eine umfassende Deutung all des Schweren, damit wir das bis ins Letzte verstehen. Er macht etwas viel Besseres. Er nimmt uns an die Hand und er ruft uns in seine Nähe. Er ruft uns unter seinen Schreibtisch, wenn wir so wollen. Und dann werden wir alles überstehen können und dann werden wir alles ertragen können. Und dann werden wir sogar einen Segen davon haben, weil er auch das Schlimmste zu unserem Besten sich auswirken lassen kann. Auch unser Herz kennt diese doppelte Frage, warum geht es den Gottlosen so gut und warum geht es mir so schlecht? Auch unser Herz kennt diese doppelte Klage, diese Versuchung zur vermessenen Anklage. Und wo das in deinem Leben durchgebrochen ist, da bitte den Herrn um Vergebung. Er versteht dich, er vergibt auch. Und du darfst diese verzweifelte Klage ihm immer wieder entgegenschreien. Du darfst auch andere Christen in deine Klage mit einbeziehen. Manchmal brauchen wir das einfach, dass wir miteinander dem Herrn die Fragen hinrufen können. Und wenn einer das Klagen allein einfach nicht mehr aushält, dann soll er nicht alleine bleiben mit seiner Klage und mit seinem Weinen, sondern dann wollen wir da sein. Und dann soll so viel Vertrauen unter uns sein, dass jeder mindestens einen hat oder eine findet, die ihm beim Klagen beisteht. Und mit ihm die Knie beugt und ihm dann aber auch die Tränen abtrocknet. Und auch uns will Jesus drittens helfen, diese doppelte Aufgabe zu bestehen. Wir brauchen die richtige Bezugsperson. Wir brauchen die Nähe unseres Herrn selbst. Und wir brauchen den richtigen Blickwinkel, den Blick auf das Ende. Und auch wir dürfen uns dann auf diese doppelte Zusage verlassen. Du hältst mich heute und du holst mich heim. Bis dahin werden wir sicher noch vor manchem Rätsel stehen. Bis dahin werden wir noch manche Prügel einstecken. Aber wir sollen und wir dürfen in jeder Sekunde wissen, dass unser mächtiger Herr alles zum Besten lenkt. Dafür steht dieser Psalm 73 als ein starker Bürge. Und das besingen auch die Verse von William Cowper, mit denen ich jetzt schließe. Dieser englische Dichter lebt im 18. Jahrhundert. Er hat unheimlich viel Trauriges erlebt. Er hat in so viel menschliche Abgründe auch in die eigenen geschaut. Und dennoch hat der Herr es ihm geschenkt, diese Verse und andere Verse zu schreiben, die schon vielen Christen in ihrem Leid Mut gemacht haben. Und damit will ich jetzt schließen. Gott lässt oftmals geheimnisvoll sein Wunderwerk geschehen. Sein Weg durch viele Wasser geht und auf des Sturmwinds Wehen. Unfassbar seine Schöpferkraft in Weisheit und in Rat, die herrlich plant und Schätze schafft, wie er es beschlossen hat. Verzagte Heilige, nur Mut, die Wolke, die euch droht, ergießt bald Segen euch zugut und Trost herab von Gott. Trau Gottes Gnad, dein schwaches Herz macht doch zum Richter nicht. Sieh hinter düsterem Gewölk sein freundlich Angesicht. Was er will, das geschieht gewiss. Du wirst es bald schon sehen. Die Knospe mag wohl bitter sein, die Frucht wird süß und schön. Darauf darfst du dich verlassen, wenn du dem Herrn gehörst. Er wird dir die süße, die schöne Frucht schenken. Er steht zu seinem Wort. Das ist das Größte, was es gibt. Amen.